Fangen wir mal an. Ja, na warten mal, die Folien haben noch ein bisschen Zeit. Also wir hatten uns ja in der vergangenen Woche, Sie werden sich erinnern, mit Friedrich Fröbel und der Erfindung des Kindergartens auseinandergesetzt. Ich hatte Ihnen in diesem Zusammenhang zweierlei mitgeteilt. Erstens, dass damals ein romantisches Kindheitsbild entsteht, das durchaus etwas mit der Herausbildung der modernen bürgerlichen Kleinfamilie und ihrer Innerlichkeit zu tun hat. Diese neue Innerlichkeit formiert sich nicht zuletzt durch eine Neurezeption der christlichen Botschaft in den Evangelien. Wir hatten ja schon in vorherigen Vorlesungen, vor allem über die späte Antike, darüber gesprochen, dass spätestens seit dem 4., 5. Jahrhundert, seit dem Kirchenvater Augustinus, kleine Kinder gewissermaßen als Inbegriff der Erbsünde gelten, das Peccatum Originale, aus dem sie dann eben nur der Glaube an den Messias Jesus erlösen kann. Das zieht sich über Jahrhunderte hinweg und irgendwann mit dem Beginn des frühbürgerlichen Zeitalters in der Renaissance und mit Sicherheit Zeitalter der bürgerlichen Gesellschaft, der Industrialisierung, des Kapitalismus, bildet sich dann ein neues Kindheitsbild heraus, das sich unter anderem speist aus bestimmten Zügen aus dem Neuen Testament. Ich hatte Ihnen diese eine Passage aus dem Markus-Evangelium erwähnt, also Jesus, lasse die Kinder zu mir, die Kindlein zu mir kommen. Und unser Kommilitone, Herr Gregory, war so nett, uns nochmal die anderen neutestamentlichen Passagen dazu herauszusuchen, wenn Sie es sich mitschreiben wollen. Also Sie finden das Matthäus Kapitel 19, Vers 13 bis 15, Markus 10, 13 bis 16 und Evangelium des Lukas, Kapitel 18, Verse 15 bis 17. Es ist doch kein Zufall, aber das wäre gewissermaßen Thema für ein eigenes Seminar, dass in dieser Zeit überhaupt erst das Weihnachtsfest seinen großen Aufschwung nimmt. Da könnte ich Ihnen auch noch eine pädagogische Quelle benennen, eines Autors, über den wir schon gesprochen haben, nämlich Schleiermacher. Es gibt von Friedrich Daniel Schleiermacher eine kleine theologisch-literarische Novelle unter dem Titel Die Weihnachtsfeier. Die schildert ein bürgerliches Weihnachtsfest und hat dann eine theologisch-rituelle Pointe. Wir feiern das Weihnachtsfest, heißt es dann so, und schenken einander, weil wir natürlich durch das Jesuskind beschenkt worden sind. Nun, das sind außerordentlich idyllische Szenen in unruhigen Zeiten. Ich hatte Ihnen mitgeteilt, dass Friedrich Fröbel, über den wir in der letzten Woche geredet haben, ein aufgeklärter bürgerlicher Intellektueller gewesen ist. Sein Bruder Julius Fröbel war ein radikaler Demokrat, der in der Paulskirchenbewegung mitgewirkt hat. Und mitten in diesem Biedermeier, das 1848 endet, gibt es dann europaweit eine Reihe von Revolutionen des Jahres 1848. In Frankreich werden die wiedergekommenen Bourbonen zum Teufel gejagt und ein sogenannter Bürgerkönig eingesetzt. Der belgische Staat wird neu gegründet. In Berlin und in Wien gibt es Barrikadenkämpfe. Ziel all dieser sozialen Bewegungen war es zunächst, also gegen die verbliebenen absolutistischen Herrscherhäuser, konstitutionelle oder gar parlamentarische Demokratien durchzusetzen, aber auch diese parlamentarischen Demokratien, die noch lange brauchten, bis sie sich endgültig durchgesetzt haben, hatten natürlich eine Nacht- und Schattenseite, die man nicht erwähnt hat. Man kann sagen, Fröbel hat so etwas wie ein bürgerliches Konzept der Familie und des Kindergartens vertreten. Vielen, wenn nicht den meisten Kindern, erging es ganz anders, etwa in England. Ich lese Ihnen nun eine Passage vor aus einem Bericht des Freundes und Kampfgefährten von Karl Marx, über den werden wir gleich noch mehr hören, nämlich von Friedrich Engels, eine berühmt gewordene Schrift zur Lage der arbeitenden Klasse in England in eben dieser Zeit, in der anderswo Kindergärten gegründet wurden und bürgerliche Revolutionen auf den Straßen tobten. Also Zitat Friedrich Engels aus dem Jahr 1845. In derselben Gegend, wo die Strumpfwirker leben, ist auch der Hauptsitz der Spitzenfabrikation, also Kragenspitzen. In den genannten drei Grafschaften Nottingham, Derby und Leicester sind im Ganzen 2760 Spitzenmaschinen im Gange, während im übrigen Teil von England nur 786 existieren. Die Spitzenfabrikation ist durch eine streng durchgeführte Teilung der Arbeit sehr verwickelt worden und hat eine Menge Zweige. Zuerst muss das Garn gespult werden, was von Mädchen von 14 Jahren aufwärts geschieht. Dann werden die Spulen von Knaben vom 8. Jahr aufwärts auf die Maschine gesetzt und der Faden durch feine Öffnungen, deren jede Maschine durchschnittlich 1800 hat, eingefädelt und seiner Bestimmung entgegengeleitet. Dann macht der Arbeiter die Spitzen, die wie ein breites Tuch aus der Maschine kommen und von ganz kleinen Kindern durch Herausziehen der verbindenden Fäden in ihre einzelnen Stücke zerlegt werden. Das heißt, dann Running oder Drawing Lace sind die Kinder selbst Lace Runners. Am ungesundesten ist aber die Arbeit der Runners, die meist Kinder von 7, 5 oder 4 Jahren sind. Kommissar Granninger fand sogar ein Kind von 2 Jahren mit dieser Arbeit beschäftigt. Das Verfolgen eines und desselben Fadens, der aus einem künstlich verschlungenen Gewebe mit der Nadel herausgenommen wird, ist dem Auge sehr schädlich. Besonders wenn die Arbeit, wie dies gewöhnlich, 14 bis 16 Stunden fortgesetzt wird. Im gelindesten Falle tritt Kurzsichtigkeit in sehr hohem Grade, im schlimmsten, der oft genug vorkommt, unheilbare Erblindung durch den schwarzen Star ein. Außerdem aber werden die Kinder durch das fortwährende Krummsitzen schwächlich, engbrüstig und infolge schlechter Verdauung skrofulös. Störungen der Funktionen des Uterus bei Mädchen sind fast allgemein und ebenso die Verkrümmung des Rückgrats, sodass man die Runners alle an ihrem Gang erkennt. Dieselben Folgen hat sowohl für die Augen wie für die ganze Konstitution das Sticken der Spitze. Die medizinischen Zeugen sind sich alle darüber einig, dass die Gesundheit aller beim Spitzenmachen beschäftigten Kinder bedeutend leidet, dass diese Kinder blass, zart, schwach, zu klein für ihr Alter und weit seltener als andere fähig sind, einer Krankheit zu widerstehen. Ihre gewöhnlichen Übel sind allgemeine Schwäche, häufige Ohnmachten, Schmerzen im Kopf, Seiten, Rücken und Hüften, Herzklopfen, Übelkeit, Erbrechen und Mangel an Appetit, Verkrümmung des Rückgrats, Skrofeln oder Auszehrung. Und weiter, immer noch Engels, Lage der arbeitenden Klassen in England. In den Kohlen- und Eisenbergwerken arbeiten Kinder von 4, 5 oder 7 Jahren. Die meisten sind indes über 8 Jahre alt. Sie werden gebraucht, um das losgebrochene Material von der Bruchstelle nach dem Pferdeweg oder dem Hauptschacht zu transportieren und um die Zugtüren, welche die verschiedenen Abteilungen des Bergwerks trennen, bei der Passage von Arbeit und Material zu öffnen und wieder zu schließen. Zur Beaufsichtigung dieser Türen werden meist die kleinsten Kinder gebraucht, die auf diese Weise 12 Stunden täglich einsam in einem engen, meist feuchten Gang sitzen müssen, ohne selbst auch nur so viel Arbeit zu haben, als nötig wäre, sie vor der verdummenden, vertierenden Langeweile des Nichtstuns zu schützen. Das war wahrscheinlich damals im ganzen industrialisierten Europa durchaus üblich. Und wenn Sie sich die globalisierte Welt heute ansehen, da finden Sie natürlich sowas auch. Es gibt immer wieder Nachrichten, dass in den Bergwerken Lateinamerikas, also vor allem Bolivien, noch kleine Kinder einfahren müssen. Dann gibt es, was den Erwerb guter, aber billiger Orientteppiche angeht, natürlich immer wieder Diskussionen, ob man sowas kaufen soll, wenn man weiß, dass in Indien, in Afghanistan und auch in Pakistan der günstige Preis solcher schönen orientalischen Teppiche erkauft ist durch eine brutale Kinderarbeit. Letztens jedenfalls habe ich im Fernsehen in so einem Auslandsbericht gesehen, dass zumal in Indien, was ja ein aufstrebender Schwellenstaat ist, es durchaus üblich ist, dass Kinder gekidnappt werden und dann zu solchen Arbeiten eingesetzt werden. In Afrika gibt es das auch. Kinder werden dann eingesetzt, um also Müllkippen zu säubern und giftigen Plastikabfall und anderes zu trennen. Also das ist nun Gott sei Dank eine Epoche, die man jedenfalls in den entwickelteren Gesellschaften des Westens, in Europa, mehr oder weniger hinter sich hat. Aber vor 160, 170 Jahren war das hier ganz genauso. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was dieses ganze schöne Konzept, das wir etwa bei Fröbel kennengelernt hat, überhaupt wert ist, wenn zugleich wahrscheinlich die allermeisten Kinder, also die Kinder der entstehenden Industriearbeiterschaft oder die Kinder, die auf dem Lande groß geworden sind, in Familienverhältnissen, die durchaus schwierig sind, so erbärmlich gelebt haben. Wer von Ihnen Sozialpädagogik studiert, möge sich an einen Sozialpädagogen des 19. Jahrhunderts erhalten, einen Mann namens Johann Heinrich Wichern, der wirkte in Hamburg und hat erschütternde Reportagen geschrieben über das Elend der Proletarierkinder. Allerdings war Johann Heinrich Wichern, da er ein frommer evangelischer Christ gewesen ist, dagegen diese Verhältnisse durch einen gewaltsamen Umsturz, durch eine Revolution zu beenden. Ganz anders, die beiden Denker, Pädagogen, sind nicht im engeren Sinne Klassiker der Pädagogik, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich Friedrich Engels und vor allem Karl Marx. Das ist deswegen interessant, wenn Sie Tageszeitungen lesen, dann werden Sie, na, Sie sind noch jünger, aber dann werden Sie was erleben, was sich die Älteren kaum vorstellen können, dass nämlich das bürgerliche Feuilleton in der FAZ, in der Süddeutschen Zeitung oder sogar in der Welt heute ganz furchtbar kapitalismuskritisch ist. Vor 30 Jahren durfte man das Teil nicht mal Kapitalismus nennen, das musste soziale Marktwirtschaft heißen. Seitdem wir es jetzt mit dieser Bankenkrise zu tun haben, also ist das Feuilleton plötzlich kapitalismuskritisch. Sehr merkwürdig, will darauf nicht weiter eingehen. 1848, 1850 sah es natürlich ganz anders aus. Und Karl Marx, auf den die Kritik des Kapitalverhältnisses, der Begriff Kapitalismus selbst stammt nicht von Marx und die Möglichkeit einer Revolution stammt, lebte Mitte des 19. Jahrhunderts, und jetzt wollen wir uns vielleicht mal die Folie ansehen. Also der wird 1818 in Trier geboren, geht dort zum Gymnasium, ein sehr frühreifer, aufgeweckter junger Mann, Er studiert dann in Bonn Rechtswissenschaften und Philosophie, und die damals herrschende Philosophie war die von Hegel. Anfang der 40er Jahre betätigt er sich als radikal-liberaler Publizist, heiratet 1843, wenn wir weiterfahren können mit der Folie, um dann 1844 mit einem anderen Junghegelianer die deutsch-französischen Jahrbücher zu verfassen. Damals beginnt diese lebenslange Freundschaft mit Friedrich Engels, der ein wohlhabender Fabrikantensohn aus Barmen in der Nähe von Wuppertal gewesen ist. Und ohne den Marx zwar sicher seine klugen Gedanken gehabt hätte, aber ohne den er sie kaum hätte publizieren können. 1848 entstehen bei Marx Schriften, die dann später als die Marxischen Frühschriften publiziert werden. In diesen Frühschriften versucht Marx zweierlei zu zeigen, dass durch das Kapitalverhältnis im Rahmen der großen Industrie die Menschen in dreifacher Hinsicht, wie er das dann genannt hat, entfremdet sind. Entfremdet vom Produkt ihrer Arbeit, die beginnende Fließbandarbeit, entfremdet von ihren Arbeitskollegen und Kolleginnen durch die Mechanisierung der Arbeit und entfremdet von sich selbst, weil sie eine Arbeit verrichten müssen, die sie nicht verrichten wollten. Marx war derjenige, und darüber kann man dann lange diskutieren, der Meinung gewesen ist, dass ein reichhaltiger Begriff von Arbeit den Inbegriff eines guten und gelungenen menschlichen Lebens ausmacht. Und deswegen hat er die kapitalistische Industriegesellschaft kritisiert, in der man arbeitet, um zu leben, anstatt zu leben, um zu arbeiten. Das ist nun deswegen interessant, weil natürlich andere historische Epochen ganz andere Ideale gekannt haben. Also das Ritterzeitalter, natürlich den guten Kampf und die höfische Liebe, da wäre keiner auf die Idee gekommen, nun ausgerechnet die Arbeit als Lebensideal zu loben. Das ist eben natürlich typisch 19. Jahrhundert. Also Marx jedenfalls wird zum radikalen Demokraten und ist ganz und gar unzufrieden mit der halb konstitutionellen preußischen Monarchie. Und Preußen reichte damals bis an den Rhein, weswegen er dann 1845, also drei Jahre vor der Revolution, ausgewiesen wird und er nach Brüssel zieht, was damals neben Zürich so ein Dorado für heimatlos gewordene europäische Revolutionäre gewesen ist. 1847 treten sie dann einem Bund der Kommunisten bei und verfassen 1848 das Kommunistische Manifest, das sie unbedingt mal lesen sollten, weil es nicht nur ein gewaltiges historisches Zeugnis, sondern auch wirklich packende deutsche Prosa ist. Da gibt es eine merkwürdige Gedankenfigur drin, dass die Bourgeoisie gelobt wird, weil sie alle bestehenden ständischen Verhältnisse zum Verdampfen gebracht hätte und jetzt gewissermaßen eine neue Idee hätte. Damals und bis in seine Spätzeit versuchte Marx zu zeigen, dass aus diesen Widersprüchen des Kapitalverhältnisses, darauf gehe ich jetzt nicht an, weil das sehr kompliziert ist, so etwas wie eine revolutionäre Bewegung entstehen kann. Sie lesen das weitere, 49 nochmal aus den deutschen Ländern ausgewiesen, geht jetzt nach London und dort sitzt er eigentlich den Rest seiner Tage, die nächsten 20, 30 Jahre in der Bibliothek, in der British Library und studiert. Man beschäftigt sich einerseits mit politischer Publizistik, Ein Highlight ist der 18. Primär des Louis Napoleon und seines Neffen von Napoleons, der so ein populistischer Leader gewesen ist und versucht dann den inneren Strukturen des Kapitalverhältnisses auf die Spur zu kommen, das damals mindestens so rätselhaft war wie heute die Geschehnisse um die Bankenkrise, den Euro und so weiter und so fort. Aber was macht Marx? Er sitzt und liest und schreibt. Machen wir nochmal die nächste Folie, bitte. Ja. Er macht so ein bisschen politische Praxis, lässt 1867 den ersten Band des Kapitals erscheinen und stirbt dann 1883 niemals nach Deutschland zurückgekehrt in London. Nun, welche Schlussfolgerungen zieht Marx aus dieser Lage, die ja sehr anschaulich von Friedrich Engels geschildert worden ist? Ein anderer Frühsozialist, Wilhelm Liebknecht, behauptet, ich bringe Ihnen das ganz kurz zur Kenntnis, dass Marx persönlich sehr kinderlieb gewesen sei. Zitat Wilhelm Liebknecht aus seinen Erinnerungen an Marx. Das zitiere ich nach dieser damals noch in der DDR erschienenen Quellensammlung, Quellen zur Geschichte der Vorschulerziehung, Margot Krecker, Berlin 1971. Zitat: Marx hatte wie alle starken und gesunden Naturen die Kinder außerordentlich gern. Er war nicht bloß der zärtlichste Vater, der stundenlang mit seinen Kindern Kind sein konnte. Er fühlte sich auch zu fremden, namentlich hilflosen, im Elend befindlichen Kindern, die ihm in den Weg kamen, wie magnetisch hingezogen. 100-mal riss er beim Durchwandern von Quartieren der Armut sich plötzlich von uns los, um irgendeinem Kind, das in Lumpen auf der Schwelle saß, die Haare zu streicheln und einen Penny oder Halbpenny ins Händchen zu drücken. Gegen Bettler war er misstrauisch geworden, denn in London ist das Betteln zu einem förmlichen Handwerk geworden, und zwar zu einem, das noch einen goldenen Boden hat, obgleich es bloß Kupfer einnimmt. Also von Bettlern und Bettlerinnen, denen er anfangs, sofern er was hatte, niemals seine Gabe versagte, ließ er sich nicht lange übertölpeln. Aber wenn ein Bettler oder eine Bettlerin mit einem wimmernden Kind an Marx herantrat, dann war er unrettbar verloren. Und war dem Bettler oder der Bettlerin das Schelmentum noch so deutlich auf die Stirne geschrieben, den flehenden Augen des Kindes widerstand er nicht. Man muss Marx mit seinen Kindern gesehen haben, um von der Gemütstiefe und Kindlichkeit dieses Helden der Wissenschaft eine volle Vorstellung zu bekommen. In seinen freien Minuten oder auf Spaziergängen schleppte er sie herum, spielte mit ihnen die tollsten, lustigsten Spiele, kurz war Kind unter den Kindern. Auf Hampstead Heath spielten wir mitunter Kavallerie, ich nahm das eine, Marx das andere Töchterchen auf die Schulter und dann wurde um die Wette gesprungen und getrabt, dann und wann auch ein kleines Reitergefecht geliefert. Denn die Mädchen waren ausgelassen wie Knaben und konnten auch einen Schlag ertragen, ohne zu weinen. Nun, das ist alles sehr rührend, aber jetzt kann man sich natürlich fragen, was folgt daraus für die Pädagogik? Und das sieht dann natürlich ganz anders aus, denn man könnte jetzt als Grundtenor von Marxens pädagogischen Überzeugungen sagen, dass Marx jemand war, der genau nicht der Meinung ist, die wir auch noch hegen, dass nämlich die Kindheit ein zu schützender Schonraum ist. Nein, Marx war der Meinung, dass unter den obwaltenden politischen Bedingungen das Beste, was man auch verarmten, entfremdeten und verwahrlosten Kindern angedeihen lassen kann, sogenannte Arbeits- oder Produktionsschulen sind. Und das waren Modelle, die bereits von anderen Frühsozialisten gefasst worden sind. 1866 etwa hat er gemeinsam mit Engels eine Resolution des Generalrates publiziert, wo wir Folgendes lesen können. Wir betrachten die Tendenz der modernen Industrie, Kinder und junge Personen von beiden Geschlechtern zur Mitwirkung an dem Werk der sozialen Produktion herbeizuziehen, als eine progressive, heilsame und rechtmäßige Tendenz, obgleich die Art und Weise, auf welche diese Tendenz unter der Kapitalherrschaft verwirklicht wird, eine abscheuliche ist. In einem rationellen Zustand der Gesellschaft, jedes Kind ohne Unterschied vom 9. Jahre an, sollte ein produktiver Arbeiter werden. Auf gleiche Weise sollten keine erwachsenen Personen von dem allgemeinen Gesetz der Natur ausgenommen zu sein, nämlich zu arbeiten, um imstande zu sein, zu essen. Und zu arbeiten nicht bloß mit dem Gehirn, sondern auch mit den Händen. Im gegenwärtigen Augenblick jedoch haben wir nur mit den Kindern der arbeitenden Klasse zu schaffen. Aus physischen Gründen halten wir es für notwendig, dass die Kinder und jungen Personen von beiden Geschlechtern in drei Klassen geteilt und verschieden behandelt werden. Die erste Klasse soll sich über die Kinder von 9 bis 12 Jahren erstrecken, die zweite von 13 bis 15 Jahren und die dritte soll die Jünglinge und Mädchen von 16 und 17 Jahren in sich fassen. Wir schlagen vor, dass die Beschäftigung der ersten Klasse in irgendeiner Werkstelle oder häuslichen Arbeit gesetzlich auf 2 Stunden beschränkt wird, die der zweiten auf 4 und die der dritten auf 6 Stunden. Für die dritte Klasse muss eine Unterbrechung der Arbeitszeit von wenigstens 1 Stunde für Mahlzeiten und Erholung stattfinden. Es mag wünschenswert sein, dass der Elementarschulunterricht des Kindes vor dem Alter von 9 Jahren anfangen sollte. Aber wir haben es gegenwärtig nur mit solchen Maßregeln zu tun, die absolut notwendig sind, als Gegenwirkung der Tendenz eines Systems der sozialen Produktion, welche den Arbeiter herabwürdigt, zu einem bloßen Instrument für die Aufhäufung von Kapital und die durch ihre Notdurft zu Sklavenhändlern und Verkäufer ihrer eigenen Kinder werden. Das Recht der Kinder und jungen Personen muss geschützt werden. Sie sind nicht imstande, für sich selbst zu sorgen. Es ist deshalb die Pflicht der Gesellschaft, für deren Behuf zu handeln. Wenn, wenn die Mittel- und höheren Klassen, also die sozialen Klassen, nicht die Schulklassen, ihre Pflichten gegen ihre Abkömmlinge vernachlässigen, so ist es ihre eigene Schuld. Teilnehmend an den Vorrechten jener Klassen ist das Kind verurteilt, unter ihren Vorurteilen zu leiden. Mit der Arbeiterklasse steht es ganz anders. Der einzelne Arbeiter kann den Scheußlichkeiten, welche ihm durch seine Notdurft aufgebürdet werden, nicht entgegenwirken. Er ist in zu vielen Fällen selbst zu unwissend, das wahre Interesse seines Kindes oder die moralischen Bedingungen der menschlichen Entwicklung zu verstehen. Jedoch der aufgeklärteste Teil, der Arbeiter, versteht vollständig, dass die Zukunft seiner Klasse und dass deshalb die Menschheit durchaus von der Ausbildung der werdenden Generation abhängt. Achten Sie auf diesen letzten Satz. Marx und Engels waren davon überzeugt, dass das Proletariat, die Arbeiterschaft, die letzte Klasse sind und dass dann die Klassengesellschaft, und die haben das natürlich nicht datieren können, ihr Ende findet. Sie waren davon überzeugt, dass durch das Kapitalverhältnis im Industriezeitalter die Arbeiterschaft gewissermaßen dazu getrieben oder gezwungen wird, zu einer revolutionären Avantgarde zu werden, die dann es in die Hand nimmt, die Gesellschaft so umzuorganisieren, dass nicht mehr die Zwänge des Kapitalverhältnisses, sondern die bewusste Planung der menschlichen Verhältnisse, Ökonomie und Gesellschaft regelt, bis hin zur Hoffnung, dass es irgendwann mal keine Politik mehr geben werde, sondern nur noch die Verwaltung von Sachen. Und deswegen kommt es zu so einer merkwürdigen Formulierung, dass die Zukunft der Menschheit von der richtigen Entwicklung des Proletariats abhängt. Der aufgeklärte Arbeiter weiß, dass vor allem anderen die Kinder und jugendlichen Arbeiter von den erdrückenden Wirkungen des gegenwärtigen Systems gerettet werden müssen. Dies kann aber nur bewirkt werden durch die Verwandlung sozialer Vernunft in, das ist jetzt die Revolution, in politische Gewalt. Und unter gegebenen Umständen haben wir mit keiner anderen Methode es zu tun, ausgenommen durch allgemeine Gesetze, durchgesetzt durch die Macht des Staates. In der Durchsetzung solcher Gesetze befestigt die Arbeiterklasse nicht die regierende Macht. Im Gegenteil, sie verwandelt jene Macht, die jetzt gegen sie gebraucht wird, in ihre eigene. Von diesem Standpunkt ausgehend sagen wir, dass keinen Eltern und keinen Arbeitgebern durch die Gesellschaft Erlaubnis gegeben werden darf, die Arbeit von Kindern oder jungen Personen zu gebrauchen, außer unter der Bedingung, dass jene produktive Arbeit mit Bildung verbunden wird. Unter Bildung, und ich zitiere noch ein Stück weiter, unter Bildung verstehen wir drei Dinge. Erstens geistige Bildung, zweitens körperliche Ausbildung, solche, wie sie in den gymnastischen Schulen und durch militärische Übungen gegeben wird. Drittens, und das ist ein Begriff, der sich dann später nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in der DDR gefunden hat, drittens, polytechnische Erziehung, welche die allgemeinen wissenschaftlichen Grundsätze aller Produktionsprozesse ermittelt und die gleichzeitig das Kind und die junge Person einweiht in den praktischen Gebrauch und in die Handhabung der elementarischen Instrumente aller Geschäfte. Und er schlägt dann vor, dass diese Schulen sich finanzieren sollen durch den Verkauf ihrer Produkte. Ich habe das zitiert aus einem 1968 im Paderborner Schöning Verlag erschienenen Rieder Karl Marx, Bildung und Erziehung, Studientexte zur marxischen Bildungskonzeption. Das ist erschienen in einer Reihe mit Klassikertexten. Also, die Frage ist die Frage nach den Produktionsschulen. Kindheit nicht als Schonraum, sondern als jenes System, das die Menschen zu dem gewissermaßen heranführt oder erzieht, was nun eigentlich ihr eigenes Ding ist. Nämlich die Arbeit. Und es gibt dann auch entsprechende Überlegungen, sowohl bei Marx als auch bei Engels, wie später mal der Kommunismus aussehen soll, Das klingt dann jetzt schon nicht mehr so erwartungsvoll. Also Beschränkungen des Privateigentums durch Progressivsteuern, starke Erbschaftssteuern, allmähliche Expropriation der Grundeigentümer, Fabrikanten und so weiter, Konfiskation der Güter aller Emigranten und Rebellen gegen die Majorität des Volkes, viertens Organisation der Arbeiter oder Beschäftigung der Proletarier auf den Nationalgüten und so weiter. Und dann kommt eben Punkt 8, Erziehung sämtlicher Kinder von dem Augenblick an, wo sie der ersten mütterlichen Pflege entbehren können, in Nationalanstalten und auf Nationalkosten. Also die bürgerliche Kleinfamilie soll als Erziehungsinstitution aufgehoben werden. In diesem Zusammenhang ist vor allem Friedrich Engels dann noch gefragt worden, wie eine solche sich kommunistisch organisierende Gesellschaft auf die Familie auswirken wird. Antwort: Sie wird das Verhältnis der beiden Geschlechter zu einem reinen Privatverhältnis machen, welches nur die beteiligten Personen angeht und worin die Gesellschaft sich nicht zu mischen hat. Sie kann dies, da sie das Privateigentum beseitigt und die Kinder gemeinschaftlich erzieht und dadurch die beiden Grundlagen der bisherigen Ehe, die Abhängigkeit des Weibes vom Mann und der Kinder von den Eltern vermittels des Privateigentums vernichtet wird. Und zu solchen Überlegungen, wie wir sie bei Friedrich Fröbel und bei Humboldt kennengelernt haben, hatten Marx und Engels im Kommunistischen Manifest nur einen sehr knappen Kommentar. Zitat: Der Bourgeois, der den Verlust der Bildung beklagt. Ich lese mal den ganzen Satz vor. Alle Einwürfe, die gegen die kommunistische Aneignungs- und Produktionsweise der materiellen Produkte ausgerichtet werden, sind ebenso auf die Aneignung und Produktion der geistigen Produkte ausgedehnt worden. Wie für den Bourgeois das Aufhören des Klasseneigentums das Aufhören der Produktion selbst ist, so ist für ihn das Aufhören der Klassenbildung identisch mit dem Aufhören der Bildung überhaupt. Das ist eine zukunftsweisende Bemerkung. Und wenn Sie vielleicht bei dem Kollegen Gruschka schon mal Vorlesungen oder Seminare gehört haben, dann wissen Sie, dass er sich immer sehr stark auf Adorno bezieht, von dem seine berühmte Theorie der Halbbildung gibt. Da vertritt dann Adorno 100 Jahre später die These, dass das, was so in den Gymnasien oder sonst wie gelehrt wird, ohnehin schon selbst diesen vollen Begriff der Bildung nie erfüllt hat. Damit nimmt er also ein marxisches Motiv auf. Zitat: Die Bildung, deren Verlust er, der Bourgeois, der Bürger bedauert, ist für die enorme Mehrzahl die Heranbildung zur Maschine. Und wenn Sie mal in der Veranstaltung des Kollegen Ortmeier gewesen sind, dann werden Sie gehört haben, dass es noch in den 1950er Jahren an dieser Universität einen Pädagogikprofessor namens Harald Weinstock gegeben hat, jemand, der so einem kulturkonservativen bis kulturreaktionären Hintergrundverständnis entstammte. Und von dem stammt dieser klassische Satz: Dreierlei Menschen braucht die Maschine, jene, die sie ersinnen, jene, die sie warten und jene, die sie bedienen. Also das sollte dann so ein bisschen ein zynischer Ausdruck sein, wie das im Maschinenzeitalter ist. Im Industriezeitalter, aber unter dem Strich macht er nichts anderes, als in einer affirmativen Weise das zu bestätigen, was Marx und Engels im Kommunistischen Manifest geschrieben haben. Was schreiben sie weiter? Aber streitet nicht mit uns, indem ihr an euren bürgerlichen Vorstellungen von Freiheit, Bildung, Recht und so weiter die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums messt. Eure Ideen selbst sind Erzeugnisse der bürgerlichen Produktions- und Eigentumsverhältnisse, wie euer Recht nur der zum Gesetz erhobene Wille eurer Klasse ist, ein Wille, dessen Inhalt gegeben ist in den materiellen Lebensbedingungen eurer Klasse. Also da haben Sie jetzt so ein paar Grundmotive dessen, was bei Marx und Engels grundsätzlich geplant gewesen ist. Und sie sind entschieden dafür, dass in der Schule Kopfarbeit und Handarbeit zusammengeführt werden. 1865, 66 verfassten sie mit eine Denkschrift der deutschen Abteilung der Internationalen Arbeiterassoziation, wo sie sich, und das will ich jetzt auch nochmal vorlesen, über das Verhältnis von Kopfarbeit und Handarbeit geäußert haben. Es geht also um das Volksschulwesen in Verbindung mit dem Gewerbeunterricht. Und da wollen Sie den Satz vor oben anstellen, das Zitat, wie im allgemeinen Leben, so vor allem Dingen bei der Jugenderziehung, Gedanke und Tat, Theorie und Praxis, Idealismus und Realismus, kurz alles Wissen und Können zum Nützlichen, Wahren und Schönen stets Hand in Hand gehen müssen. Also da haben Sie jetzt fast wieder so einen Anklang an den klassischen Humboldtschen Gedanken, wobei natürlich jemand wie Humboldt als klassischer Bildungsbürger nie auf die Idee gekommen wäre, jetzt ausgerechnet allgemeinbildend auch also die Handarbeit zu fordern. Und Sie fahren fort. Die Kopf- und Handarbeit verhalten sich nicht nur wie Schwestern, sondern wie Mutter und Tochter zusammen. Erst muss man denken, um zu handeln. Erst muss man wissen, um zu können. Erst nach dem Begriff kann die Feile und der Hammer, die Kelle und der Meißel an die Reihe kommen. Also Marx war schon jemand, der das menschliche Denken für den Arbeitsprozess für wichtig, wenn nicht entscheidend gehalten hat. Und das wird dann in diesem Punkt 7 folgendermaßen entfaltet. Der obligatorische und zwar immer unentgeltliche Schulbesuch der Jugend, das war auch eine neue Forderung, wird umso angemessen erscheinen, wenn im theoretischen Unterricht auch der verschiedene gemeinnützliche Gewerbe beigefügt ist. Es ist dies umso dringender zu fordern, als es vor einseitiger Leibes-, Geistes- und Gemütsentwicklung schützt. Hier haben Sie auch einen Nachklang von Humboldt, da ging es ja um die proportionierliche Entwicklung aller menschlichen Fähigkeiten, also nicht das eine auf Kosten des anderen. Das schreiben Sie auch, keine Einseitigkeit. Und sich namentlich die rechten Neigungen und Fähigkeiten zu diesem oder jenem Beruf richtiger erkennen lassen. Liegt doch in der inneren Befriedigung individueller Ausprägung zu Werken der Gemeinnützigkeit für jeden Menschen die sicherste Bürgschaft zu einer größeren Summe vernünftigen Lebensglücks. Ja, schöne Begriffe, vernünftiges Lebensglück, was zu einer guten Summe durch richtige Bildung und Ausbildung zusammengeführt werden soll. Die Arbeit, die man gerne macht, wird leicht, zitieren Sie ein Sprichwort, und wird sich dabei der Fleiß durch sich selbst erhöhen und damit auch die Produktion zu allgemeiner Wohlfahrt sich vermehren. Und es mündet dann in folgende abschließende Forderung. Alles, was nicht praktisch, nicht wahr, schön und gut ist, muss aus der Volksschule entfernt werden und muss die bei der Erziehung angewendete Sittenlehre mit dem Standpunkt der Wissenschaft, Vernünftigkeit und Gerechtigkeit in Übereinstimmung sein, muss die Geltung der Prinzipien von Ebenbürtigkeit und Gleichberechtigung aller Menschen sich von selbst verstehen. Und wenn Sie das lesen und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann sieht man, wie viel weiter das jedenfalls in den sozialpolitischen Implikationen der Erziehung geht, als wir das bei Pestalozzi, bei Herbart oder dann in der vergangenen Woche bei Fröbel kennengelernt haben. Denn diese drei, die hatten zwar durchaus im Blick, dass es unterschiedliche gesellschaftliche, soziale Klassen gibt, aber Pestalozzi war dafür, die Armen gut zu erziehen, aber so, dass sie mit Anstand arm bleiben können. Herbart hat sich um die soziale Frage, obwohl er sie zur Kenntnis genommen hat, keine großen Gedanken gemacht. Friedrich Fröbel, der wie gesagt ein radikaler Liberaler gewesen ist, hatte das im Blick, hatte aber aufgrund seiner theologischen Konzeption der Kindheit nun vor allem im Sinn, experimentelle Pflanzstätten zu gründen. Deswegen man schon sagen kann, dass jemand wie Fröbel, wie auch Pestalozzi, Herbart weniger zu den geistigen Vätern der späteren Reformpädagogik gehören, sagen wir mindestens ihrer sogenannten bürgerlichen, ihres bürgerlichen Teils, während, das wird sich dann im nächsten Semester, wenn wir uns mit der Weimarer Republik beschäftigen, zeigen, es durchaus auch einen Teil der Reformpädagogik gegeben hat, der sich an dieser sozialistischen, an der marxischen Konzeption von Erziehung ausgerichtet hat. Soweit für heute. In der nächsten Woche findet die Vorlesung nochmal statt. Da werden wir uns dann mit jemandem beschäftigen, der in diesem ganzen Bereich pädagogische Klassikerinnen und Klassiker weniger bekannt ist, nämlich mit dem englischen liberalen Denker John Stuart Mill, der auch in dieser Zeit gelebt hat, der sich intensiv mit sozialistischen Entwürfen auseinandergesetzt hat. Politisch würden wir den heute als einen Sozialliberalen bezeichnen und er hat sehr eigenwillige Ideen über Erziehung. Damit will ich dann dieses Semester beschließen. Danke für die Aufmerksamkeit.